Mittlerweile denke ich mir, manchmal würde ich gerne sehen können, aber es geht halt einfach nicht. Und deswegen ist eigentlich mein Tagesmotto, steh auf und mach das Beste drauf. Es gibt noch viel schlimmere andere Dinge.
Aber das ist auch das Wichtige, dass Blindheit so viele verschiedene Facetten hat.
Und ich würde mir auch einfach wünschen, wenn man im Zug fragt, Entschuldigung, wo ist hier ein Sitzplatz, dass die Personen auch reagieren. Man braucht keine Angst vor Blindheit zu haben. Wir machen das Beste aus jeder Situation. Und das ist auch mein Lebensmotto mittlerweile.
Rollstuhl und Rakete. Ein Podcast vom St. Vitus Werk in Meppen.
Ja, liebe Leute, der Mai ist gekommen und mit ihm präsentieren wir euch wieder eine neue Ausgabe des Vitus Podcasts Rollstuhl und Rakete. Mein Name ist Marco Stroh-Diekmann und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder in unser kleines Audioerlebnis eingeschaltet habt. Nachdem ich im letzten Monat den Bürgermeister der Stadt Meppen an dieser Stelle begrüßen durfte, nehmen heute nun zwei starke Frauen die Plätze an unserem Talktisch ein. Die eine ist 21 Jahre alt und seit ihrem dritten Lebensjahr bereits blind. Sie wohnt seit 2021 in ihrem eigenen Apartment in Meppen-Mesterfeld und arbeitet aktuell im Berufsbildungsbereich der Vitus-Werkstatt. Die andere ist zarte 31 Jahre jung und begleitet Anne als Taubblindenassistentin als Mitarbeitende von Vitus. Und ich freue mich sehr, dass ihr beiden heute zu Gast in meiner Sendung seid und sag euch beiden herzlich willkommen.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, gerne, Anne. Schön, dass ihr so spontan Zeit habt, jetzt mit mir hier die Sendung zu machen. Und ich wollte sofort mal eben starten. So ein Podcast macht man ja nicht alle Tage. Und deswegen wollte ich von euch einmal wissen, wie aufgeregt auf einer Skala von 1 bis 10 seid ihr denn, dass wir heute hier den Podcast zusammen machen? Also 1 wäre, nö, ich bin total entspannt. Und 10 wäre so, oh ja, nee, ich bin schon aufgeregt. Anne, was würdest du sagen?
9.
9, du bist sehr aufgeregt.
Ja, das ist mein erster Podcast.
Ah ja, sehr schön. Julia, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich würde sagen 12.
12?
Echt? Ja, würde ich schon sagen.
Ja, sehr schön. Sag mal, ich habe gerade so flapsig am Anfang gesagt, der Mai ist gekommen. Kennt ihr das alte Lied eigentlich noch?
Ja, der Mai ist gekommen. Oh, guck mal. Die Bäume schlagen aus.
Hier, das kann sie sogar noch singen, meine Güte.
Ja.
Bei uns ist das immer noch so Tradition, wenn der Maibaum dann steht, dann muss das Lied einmal, zumindest die erste Strophe kriegen alle noch hin, aber dann wird es auch schon schwierig. Julia, ich sehe an deinem Gesicht, könnte eng werden bei dir.
Könnte ganz eng werden, ja.
Könnte eng werden, wunderbar.
Wir stellen leider in Meppen in unserer WG keinen Maibaum auf.
Ja, wir haben gerade schon gehört, seit 2021 wohnst du da. Wo genau, Meppen-Esterfeld? In deiner eigenen Apartmentwohnung, ne?
Nein, also es ist ein Zimmer und unten haben wir Küche und Wohnzimmer gemeinsam und wir teilen uns auch die Bäder tatsächlich.
Ja, wie viele Leute seid ihr da?
Also insgesamt 8, aber wir haben 2 Seiten in dem Haus.
Ja.
2 Haushälften und ich teile mir mit 3 momentan jungen Männern das Badezimmer.
Wie ist es so, sich mit 3 jungen Männern das Badezimmer zu teilen?
Nicht immer einfach.
Nee, das glaube ich sofort. Frauen und Männer haben da wahrscheinlich auch nochmal unterschiedliche Ansprüche an Sauberkeit oder an, wie man so ein Bad auch benutzt, oder?
Ja, aber wir sind eigentlich, ich sag immer, die WG ist meine zweite Familie.
Ach, das ist sehr schön. Mhm. Darüber wollen wir natürlich reden heute. Fangen jetzt aber erstmal mit der ersten Rubrik an, denn wir wollen ein bisschen mehr über euch privat erfahren. Und die Rubrik ist die folgende.
Vitus privat.
Genau, wir wollen natürlich, in erster Linie dreht sich dieser Podcast um Dinge, die bei Vitus passieren und wir wollen natürlich, dass man auch Kunden oder Mitarbeitenden ein bisschen näher kennenlernt, weil oft begegnet man sich auf der Straße oder irgendwo in einem Dienst oder einer Dienstleistung und man weiß aber so gar nichts über die privat. Deswegen wollen wir in diesem Podcast auch immer mal ein bisschen in das private Umfeld blicken und Anne, weil du die Jüngere bist, fange ich mal mit dir an. Vielleicht magst du unsere Hörer mal ein bisschen mitnehmen. Du bist 21 Jahre, wo bist du aufgewachsen? Wo bist du zur Schule gegangen? Was hast du so gemacht in deinem bisherigen Leben?
Also ich bin in Haselünne geboren und bin erstmal in Läden bei meinen Eltern aufgewachsen. Bin mit 3 Jahren in den Kindergarten gegangen, allerdings in Doren, weil das ein Inklusionskindergarten, ich weiß gar nicht mehr, wie es heute ist, aber damals war es auf jeden Fall ein Inklusionskindergarten. Meine Mama und andere Mütter haben immer so ein bisschen geschaut, dass man sich dann auch mit welchen aus dem Ort einmal in der Woche zum Spielen getroffen hat.
Und das heißt, du hast eine ganz bunte Kindheit gehabt, höre ich jetzt schon.
Ja.
Ja.
In der Schulform war es dann nicht mehr so einfach.
Mhm.
meine Eltern und ich haben, also meine Eltern haben sich dafür entschieden, in Läden auch in die Grundschule zu gehen. Das fand ich sehr, sehr mutig von meinen Eltern und sehr, sehr toll, wenn ich so heute nochmal darüber beblicke. Mhm. Weil das ist ja auch immer gar nicht so einfach. Ich kann ja nicht alleine in die Schule gehen. Also hatte ich im ersten Schuljahr einen Zivildienstleistenden, der mich dann immer so ein bisschen mit an die Hand genommen hat.
Anne, vielleicht, wir haben es gerade schon angesprochen, aber kurz nochmal für unsere Hörer. Du bist also seit dem dritten Lebensjahr blind.
Ich bin seit dem dritten Lebensjahr blind, genau. Mhm.
Und hast aber seitdem auch schon Hörgeräte oder auch die Hörprobleme?
Das muss ich gerade mal selber überlegen, weil ich habe einen Gendefekt.
Ja.
Der nennt sich Alström-Syndrom, ist nur 800 Fälle weltweit.
Oh, okay.
Und deswegen weiß ich gar nicht so genau, seit wann die Hörprobleme, also die Hörprobleme sind auf jeden Fall früh angefangen. Mhm. Und ich weiß, dass ich die Hörgeräte im Kindergarten schon bekommen habe, aber ich habe sie mir dann immer selber wieder rausgezogen, sagt meine Mutter auf jeden Fall.
Ah, alles klar.
Weil ich sie nicht tragen wollte, weil ich keine Hörgeräte mochte. Und heute kann ich es mir ohne nicht mehr vorstellen.
Jetzt hast du gerade erzählt, wie gesagt, dann bist du in die Schule gekommen und hattest dann einen Zivildienstleistenden. Gibt es ja heute gar nicht mehr. Ne? Mhm. Also ich kenne das, ich habe auch, bin über den Zivildienst auch in die soziale Arbeit gekommen. heute gibt es das leider nicht mehr. Wie war die Zeit dann für dich in der Schule? Sagst du, war es schwieriger als im Kindergarten? Warum?
Warum? Weil die Lehrer sich mit Punktschrift und so weiter gar nicht so auskannten. Mhm. Dann kam einmal in der Woche eine Blindenlehrerin. Aber da ist leider nur eine fürs Emsland zuständig gewesen und die musste leider auch immer andere blinde Schüler fragen, wie macht ihr das eigentlich?
Ah, okay. Aber du hast schon seit Beginn, auch seit der Kindheit im Grunde genommen von Anfang an auch Blindenschrift beziehungsweise so Techniken gelernt, wie du eben mit Assistenz- oder Hilfsmöglichkeiten durchs Leben kommst?
Mit Punktschrift ja, mit Assistenten, das ist leider ein bisschen schwieriger.
Mhm. Weil es zu wenig gibt oder was ist das Problem?
Weil man es einfach nicht wusste und meine Eltern eigentlich immer so versucht haben, wir machen das Beste aus jeder Situation. Und das ist auch mein Lebensmotto mittlerweile.
Toll. Sag mal, hattest du Geschwister?
Ich habe einen älteren Bruder.
Mhm. Ist der auch erkrankt? Oder?
Nein, der hat gar keine Beeinträchtigung.
Ah, ja,
deswegen ist das eigentlich auch immer ein bisschen sehr toll für meine Eltern, weil immer wenn meine Eltern mal irgendwie gerade eine Auszeit oder eine Pause oder so brauchen, fragen sie meinen Bruder. Mein Bruder sieht dann eigentlich wohl schon mal und sagt dann, ich kann wohl meine Schwester ein bisschen begleiten.
Ah ja, schön. Sag mal, was waren deine Hobbys früher? Hattest du einen Spitznamen?
Nee, habe ich nie gehabt. Nee. Anne ist einfach kurz genug.
Ja, Anne ist kurz genug, genau. Ja. Und was waren so deine Hobbys damals? Also, genau.
Ich war immer gerne draußen und habe geschaukelt.
Ja.
Dann hat irgendwann mein Papa mal, der ist auch selbstständig als Maurer, hat irgendwann mal eine Schaukel erbaut.
Ah ja, okay.
So eine richtig große. Mhm. Da mein Bruder und ich immer lieben gerne drauf geschaukelt. Da haben wir uns immer drum gestritten.
Mhm. Ah, sehr schön.
Aber mein Papa war halt viel arbeiten, wenn er dann am Wochenende da war, musste er eigentlich nur mit uns draußen sein.
Ah ja, okay. Dann warst du immer viel draußen.
Ja.
Nach wie vor ein großes Hobby von dir. Ich habe gerade schon gehört, du bist auch in der Wohngruppe sehr flügge. Das heißt, das Nachtleben und alles das, was so abends passiert, gefällt dir gut?
Mir gefällt das gut, sehr gut.
Bist du eine wilde Maus, darf ich das so sagen?
Darfst du so sagen, ist so.
Sehr schön.
Ich bin gerne lange nachts unterwegs und komme daher manchmal morgens auch leider Gottes mal zu spät auf die Arbeit.
Ja, das kann passieren, wenn man so, ja. Genau, aber sehr schön. Sag mal, kannst du dich noch so an die Sommermonate erinnern, was du als Kind so gemacht hast?
Wir hatten schon ganz früh ein Planschbecken. Mhm. Und mein Bruder fand das manchmal gut, manchmal nicht so gut. Wir sind immer beide davor weggelaufen, wenn meine Mama uns eincremen wollte. Das fanden wir beide nicht so witzig, weil wir mussten irgendwie die Augen zumachen, die Nase zumachen.
Ja, sehr schön.
Aber wir waren dann immer dann viel im Planschbecken und ich komme halt vom Dorf.
Sehr schön.
Und da hatten wir viele Nachbarn und ich weiß, an einem Nachbarschaftswochenende, wir haben nämlich letztens an Weihnachten unsere Kindervideos geschaut, hat mein Bruder einer unseren Nachbarn in den Pool geschmissen.
Ach so, das war dann auch noch drauf.
Ja, natürlich.
Sag mal, du sagst, du bist seit dem dritten Lebensjahr blind. Hast du die Erblindung als Behinderung gesehen oder da du eben nie anders aufgewachsen bist, eigentlich das so gar nicht gespürt?
Ich sag's mal so, ich habe schon später, also als Kind kriegt man das ja nicht so ganz mit, weil meine Eltern halt immer darauf geachtet haben, dass ich halt einfach so normal wie möglich bin. Ich sag's mal so, mittlerweile denke ich mir, manchmal würde ich gern sehen können, aber es geht halt einfach nicht. Und deswegen ist eigentlich mein Tagesmotto, steh auf und mach das Beste drauf. Es gibt noch viel schlimmere andere Dinge.
Das finde ich sehr mutig, ganz klasse, finde ich das von dir. Julia,
komm. Ich habe sehr, sehr viel Humor.
Ja, das merke ich wohl. Das habe ich hier im Vorgespräch auch schon gemerkt, dass du so eine kleine Lustige bist.
Ach so, und ich bin irgendwann dann im Internat gewesen für Sehbehinderte und Blinde, also für Sehbehinderte und Blinde.
Wo gibt es sowas?
Eigentlich ist Hannover dafür zuständig, aber da sehr viel mehrfach Schwerstbehinderte sind und die uns nicht so wirklich selbstständig lassen haben, die Erzieher, bin ich dann in Soest gewesen. Das ist, ich würde mal sagen, noch hinter Dortmund. Mhm. Aber das war auch gar nicht immer so einfach, weil ich war dann, also ich bin 4 Jahre insgesamt dort gewesen und habe die letzten 2 Jahre leider auch mit Dialyse verbringen müssen.
Ach.
Und wenn ich dann abends wiederkam, war die Gesellschaft leider nicht mehr so wirklich da. Ich musste dann halt alleine Abendbrot essen.
Mhm.
Also die erste Zeit war schon ganz schön, weil wir dann abends auch immer alle draußen so gesessen haben im Sommer und auch Tischtennis gespielt haben zusammen.
Mhm.
Und wir haben auch oft unten uns in einem Keller getroffen. Das ist, nennt sich Showdown und ist ein Tischtennis für Blinde.
Ah,
wenn
okay.
man dann den Ball rüberschiebt und jemand ein Tor macht, dann gibt es eine Klingel, die dann klingelt.
Ach, okay, alles klar. Hast du also nochmal sehr viel mehr für dich erfahren, was es für Möglichkeiten gibt, auch als Blinde?
Eigentlich hat mir die Internatszeit ganz gut getan. Die Schulzeit war nicht so schön, aber die Internatszeit, die vermisse ich eigentlich zwischenzeitlich so ein bisschen.
Ah ja. Wie lange bist du jetzt wieder, also seit 2021 oder warst du vorher auch schon wieder hier?
Ich war vorher schon wieder hier, aber da habe ich noch bei meinen Eltern gelebt, weil man erst so gar nicht wusste, wie geht das alles wohl im Vituswerk. Es kennt sich keiner so wirklich mit der Blindheit aus.
Ja.
Und dann habe ich erstmal bei meinen Eltern gewohnt und habe irgendwann gesagt, ey, hier ist gar nichts los auf dem Dorf. Die in meinem Gleichaltrigen, die weiß ich nicht, was sie für ein Problem haben, aber die wollten mich nie mitnehmen und Behinderung ist ja doof, warum hat man das überhaupt?
Mhm.
Und dann hatte ich nie so den Anschluss, außer zu meinen Eltern halt, aber Eltern wollen natürlich auch irgendwann mal was anderes machen, nicht nur immer darauf achten, also natürlich gucken sie immer schon viel mit, was macht meine Tochter so, aber ich saß dann auch sehr viel alleine im Zimmer halt.
Mhm.
Jetzt bin ich immer schon gerne doch mit den anderen auch zusammen.
Sehr schön. Fühlst dich wohl?
Ja, mal so, mal so.
Ja, gut, klar. Julia, kommen wir mal zu dir. Haben gerade schon drüber gesprochen, 31 Jahre jung. Vielleicht machst du uns so ein bisschen mal mitnehmen. Wo bist du geboren, aufgewachsen? Haben gerade schon erzählt, du bist Mitarbeitende von Vitos. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen.
Ja, gerne. Ich bin geboren in Meppen und aufgewachsen im Ortsteil Fersen, ein kleines Dörfchen. Ich glaube heute ja knapp über 1700 Menschen, die dort leben, also sehr, sehr ländlich, auf einem großen Hof groß geworden, mit vielen Tieren. Ich erinnere mich noch an Enten, Gänse, einen Papageien, einen Hund. Also es war irgendwie immer buntes Treiben bei uns. Kaninchen dürfen auch nicht fehlen, genau, die waren auch dabei. Mit beiden Großeltern am Haus und meiner Tante, die seit, ich glaube, mittlerweile über 40 Jahren bei Vitos arbeitet und mittlerweile auch wohnt. Auch die war mit im Haus. Also bei uns war immer was los. Ich habe in der Zeit, ich habe so kurz drüber nachgedacht, einige Charakterzüge, die mich von damals noch heute irgendwie begleiten. Also ich war immer ein sehr wildes Kind, immer draußen, immer dreckig, immer im Sand, immer auf Bäumen und habe mir Dinge ausgedacht, auf die andere vielleicht nicht gekommen wären. Das ist heute immer noch ein bisschen so. Also ich überlege mir immer noch gerne irgendwas. Ob das dann manchmal Sinn und Verstand hat, ist eine andere Sache. Aber meistens führen mich dann diese Dinge zu Situationen, die ja dann Menschen helfen oder mir selber auch helfen. Ich bin, bis ich 9 Jahre alt war, als Einzelkind groß geworden. Mit meinem 9. Lebensjahr wurde dann meine Schwester geboren, mein großes Glück. Und wir sind heute noch ein Herz und eine Seele. Sie lebt mittlerweile in Köln mit ihrem Freund, studiert dort. Ich werde ganz oft gefragt, ob das nicht doof ist, wenn man eine Schwester hat, die so viel jünger ist. Ist das nicht, da kann man doch gar nichts mit anfangen. Und ich kann eigentlich immer nur sagen, das ist überhaupt nicht wahr. Also ich habe das immer als genaues Gegenteil wahrgenommen. Und so ist es bis heute. Ne? Also ich habe sie überall mit hingenommen, habe ihr irgendwie so ein bisschen das Leben gezeigt und wir haben dann irgendwann zusammen Spiele erfunden und
Das verbindet euch ja ein bisschen, oder? Anne und ich? Also Anne auch gerne immer an der frischen Luft und Action. Also so
beide Kinder vom Land.
Beide Kinder vom Land, genau.
Ja, aber ich wohne ja mittlerweile in der Stadt.
Ja, genau. Jetzt bist du ein Stadtei, genau.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob man das heute noch so kennt. Ich hatte gerade einen Gedanken im Kopf. Bei mir gab es früher noch Sonntagsklamotten.
Ja.
Und ich war das Kind, dem man besser keine Sonntagsklamotten angezogen hat, weil die wirklich 2 Minuten später kaputt, dreckig. Und also es war jedes Mal eine Katastrophe und ich habe Ärger bekommen. Aber das ist wirklich einfach meine Mentalität. Einfach immer drauf los und manche Dinge, die waren mir dann auch egal, ob ich schicke Klamotten an habe. Da musste dann trotzdem die Kletterpartie sein, genau.
Sagt mal, ihr beiden, gibt es was, was eure Eltern so euch beigebracht haben oder was ihr mitgenommen habt aus dem Leben und heutzutage immer noch mal, wo ihr dran denkt, so?
Ja.
Ja, vielleicht Anne als erstes Mal?
Also ich habe irgendwie mal mitgenommen, dass es immer schon wichtig war und auch wichtig ist, sich zu bewegen.
Mhm.
Und dass es ganz, ganz wichtig ist, viel Humor zu haben und nie irgendwie, auch wenn es mal schwer fällt, den Weg nicht zu verlieren. Ich habe es früher sehr schwer in der Schule gehabt, wirklich sehr schwer.
Ja.
Und bin dann mal nach Hause gekommen und wollte eigentlich nichts mehr essen, weil der Hunger und Appetit verloren war. Und dann hat meine Mutter erstmal geguckt, ich hatte am nächsten Tag eigentlich Geburtstag.
Oh, okay.
Und dann hat meine Mutter geschaut, wir können doch deinen Lieblingskuchen backen.
Sehr schön.
Also eigentlich bin ich immer mit Aufmunterung und ja.
Gut durchs Leben gekommen.
Mm.
Sehr schön. Und du, Julia, gibt es da irgendwas, wo du sagst, dass da haben mich meine Eltern irgendwie auch geprägt vielleicht oder das Leben auf dem Land?
Ja, auf jeden Fall. Auch etwas, was ich heute immer noch total gerne mache. Ich erinnere mich gut daran, dass meine Oma und meine Mutter immer gekocht und gebacken haben.
Ja,
das kenne ich auch.
Oft auch Dinge, die wir selber im Garten angebaut haben und dass das für mich als Kind völlig normal war, dass ich auch rausgegangen bin, um Spargel zu stechen oder Schnittlauch zu pflücken und so weiter und so fort. Und ich liebe heute noch den Umgang mit Lebensmitteln total. Ich liebe die Gerüche, alles was mit frischen Zutaten und so zu tun hat, ja.
Das erinnert mich auch gerade so. Wir pflanzen eigentlich jedes Jahr Tomaten an.
Ah ja.
Und mich, wie Julia das gerade so erzählt hat, erinnere ich mich gerade wieder daran, dass ich ganz oft mit meinem Papa draußen war und zu gucken, wie pflanzen wir die denn jetzt ein? Und werden die überhaupt noch rot? Sind die überhaupt schon rot? Und dann weiß ich noch genau, habe ich die immer angefasst und wollte sie gerne pflücken.
Sehr schön.
Weil ich so einen Hunger auf Tomaten hatte.
Sehr schön.
Und hab zu meinem Papa gesagt, die sehen doch schon so groß aus, die können wir doch schon essen. Nee, die sind aber noch nicht reif.
Ah ja, sehr schön.
Mhm. Und wir haben auch immer, das ist eigentlich immer noch eine Tradition bei uns, deswegen muss ich dann auch immer nach Läden fahren. Wir pflanzen immer frische Kartoffeln an.
Ah ja, sehr schön.
Und die werden dann auch immer mit Speck gegessen.
Ja, sehr schön.
Also die Tradition, die bleibt.
Sehr schön, das sind ja schöne Erinnerungen.
Ja.
Julia, wie bist du dann zu Vitus gekommen oder zum sozialen Beruf?
Ja, das war für mich eigentlich ziemlich schnell relativ klar. Also ich erinnere mich auch an viele Situationen in meiner Kindheit, wo wir eben durch meine Tante auch oft bei Vitus Werk zu Gast waren. Immer wenn irgendeine besondere Feier war, waren wir als Familie da. Da war ich ganz klein und ich erinnere mich daran, wie wir meiner Tante dann Kuchen in die Arbeitsgruppe gebracht haben, weil sie Geburtstag hatte oder wie wir gemeinsam mit der Gruppe gefrühstückt haben oder so, ne? Also das war für mich normal, das Ein- und Ausgehen hier und ich wusste ganz schnell, auch einfach, weil ich das gespürt habe irgendwie, dass das mein Ding ist, also dass ich etwas Soziales machen muss. Ich war in der Grundschule auch die dafür abgestellt war, sich Spiele auszudenken.
Ah, okay.
So, ne? Also ich hatte immer Kinder um mich rum und auch heute, ne, Menschen um mich rum und habe einfach Spaß daran, mit Personen zu agieren. Genau, ja.
Schön. Da reden wir gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber, was es heißt, jetzt eben auch diese Assistenz auszubringen. Vorher möchte ich mit euch aber ein kleines Spiel machen.
Ich würde vorher gerne noch was sagen.
Ja, gerne. Anne, natürlich darfst du das.
Was ich vergessen habe zu sagen und was mich heute auch immer wieder gut erinnert. Meine Eltern hatten immer eine Hündin und wenn wir irgendwie alleine zu Hause waren, dann hat sie immer schnell gelernt, oh, ich muss Anne den Ball in die Hand geben. Also dass Hunde das merken, das fasziniert mich irgendwie schon sehr.
Also auch sehr tierlieb.
Ja. Ach so, und was übrigens auch gerne auf dem Land so ist, samstags, wir haben mittlerweile so eine WhatsApp-Gruppe dafür. Da wird dann reingeschrieben, wollen wir gleich 11 Uhr machen?
Ach, 11 Uhr Bier?
Ja, genau.
Kriegst du wohl mal Alkohol?
Ja.
Ja.
Nicht wenig.
Und was muss es denn dann sein? Ein Bierchen oder ein Weinchen?
Am besten ein Likörchen mit Wasser gemischt.
Sehr schön. Ja, sehr
ich nehme dann den Aperol.
Gut, den nehme ich auch wohl noch.
So, Anne, das bringt mich jetzt nochmal zur neuen Rubrik, weil da geht es nämlich genau darum. Wir wollen nochmal ein bisschen spielerisch gucken, wie wir euch denn besser kennenlernen. Und das Spiel heißt Entweder oder. Und dazu gibt es wieder einen kleinen Jingle, der hört sich folgendermaßen an.
Entweder oder.
So, fangen wir doch sofort mal an. Ihr müsst immer euch für eins von beiden entscheiden und vielleicht auch noch eine kurze Begründung liefern. Und da fange ich mal mit dir an, Anne. Schokolade oder Chips?
Puh, jetzt muss ich aber in mich gehen. Okay.
Ja. Schokolade oder Chips? Ich weiß, beides schmeckt gut, aber wenn du dich jetzt hier entscheiden müsstest, was wäre, wo würdest du hingreifen?
Chips.
Ja.
Weil einfach, ich, wie man ja eben schon gehört hat, ich bin mal jemand, die auch gerne mal einen trinkt. Und ja. So, also Chips sind auch mal bei mir zu Hause, weil so ein Tag nach dem Tag, dann denke ich immer, oh geil, jetzt einfach was Salziges in die Futterluke.
Julia, wie sieht es denn bei dir aus?
Ich sage Nussbeißer vom Aldi.
Ja, das sind,
wie E und J.
Ja, das sind die großen, ja. Ja, die sind aber auch geil,
ja.
Das stimmt.
Super.
Ja, sehr gut. Dann geht's weiter, Anne, du hast gerade eigentlich schon beantwortet, aber ich bin trotzdem gespannt, Hund oder Katze?
Hund, weil meine Eltern haben immer einen Hund gehabt, seitdem wir, also wir waren damals in der Kur, also mit der Mutter-Kind-Kur und mein Papa hat uns mit dem Bulli abgeholt, meine Mutter wusste das natürlich vorher, meine Eltern haben ja auch mal telefoniert. Und dann kam er mit einem kleinen, süßen Welpenmann.
Oh, sehr schön.
Ja.
Das heißt, ganz klar der Hund.
Ganz klar der Hund. Ich liebe es, Hunde zu streicheln. Ich liebe es, dass sie einfach merken, wenn es dir ganz, ganz schlecht geht, du auf dem Sofa liegst und nicht mehr kannst. Also meine Eltern und ich, also ich bin ja manchmal noch bei denen zu Besuch, haben wieder eine neue Hündin. Und mir ging es einfach mal sehr, sehr schlecht. Da hat sie sich die ganze Zeit neben das Sofa gelegt, immer wieder die Pfote auf meine Hand gelegt. Und ich finde, Katzen merken nicht so unbedingt so schnell solche Situationen.
Ah, ja. Wie sieht es bei dir aus, Julia?
Ganz klar Hund.
Ja.
Ich betreue seit über einem Jahr den Australian Shepherd meines guten Freundes und Nachbarn. Mhm. Ich darf das jetzt eigentlich nicht erzählen, aber ab und zu darf er mit mir auf dem Sofa liegen und dann kuscheln wir zusammen.
Ah, das ist sehr schön.
Das machen mein Hund und ich auch. Dann kommt er ganz auch zu mir. Eigentlich darf der auch nicht bei uns aufs Sofa, aber wenn meine Eltern nicht da sind.
Wenn keiner guckt, dann.
Wenn keiner guckt, dann kommt er halt auch zu mir aufs Sofa.
Genau. Anne, Geburtstag oder Weihnachten? Oh, jetzt wird's schwierig.
Jetzt
wird schwierig. Geburtstag oder Weihnachten? Was ist das schönere Fest, wenn du dich entscheiden dürftest?
Weihnachten.
Ja, weil?
Erstes Mal ist es da zwar auch kälter, aber erstmal Heiligabend ist schon richtig schön, weil wir haben einfach länger Zeit, um das Essen zu genießen. Wir sitzen eigentlich ganz viel beieinander. Selbst mein Bruder hat dann mal Zeit, mehr zu erzählen und da gehen wir dann auch manchmal erst nachts ganz spät ins Bett, weil dann sagt meine Mama, wollen wir nicht mal ins Bett? Und mein Bruder so, aber das war noch dann und das war auch noch so spannend, das muss ich jetzt unbedingt noch erzählen. Und dann komme ich natürlich auch, weil ich nicht so lange mehr zu Hause war. Ja, da muss ich natürlich auch erzählen, was in Meppen los war.
Sehr
und
schön.
Am ersten Weihnachtstag fahren wir dann zu unseren Verwandten. Ja, da sind wir dann auch immer relativ lange. Da gibt es dann auch immer ja schönen Kaffee und Kuchen. Oh, dann hat meine Oma selbstgemachte Suppe.
Also ich merke das wohl, du hast irgendwie...
Du gibst dann einen zu trinken.
So, bitte, ich glaube, das Leben ist gar nicht so schlecht.
Nee, ich glaube auch nicht.
Julia,
wenn man dann selbstgemachten Eierlikör von der Arbeit dabei hat.
Den finde ich auch gut.
Selbstgemachten Likör von der Arbeit?
Ja.
Was ist denn hier los?
Ja, wenn wer natürlich mal die Idee hatte, das ist meine Chefin.
Ja.
Ja, sie hatte irgendwann mal die Idee, das könnte man noch schön verschenken.
Und dann habt ihr solche...
Und meine Oma ist immer so, wenn was mitgebracht wird... Probieren.
Ah ja, okay.
Einschenken, probieren. Und das geht dann so lange, bis die Flasche leer ist, weil schmeckt ja doch so gut, wir können doch mal Ei eingießen.
Super, witzig. Wie sieht es bei dir aus, Julia?
Ich sag auch Weihnachten.
Ja.
Aber vor allem die Wochen vor Weihnachten. Ich liebe das, Geschenke auszusuchen. Ich liebe das, über Weihnachtsmärkte zu gehen. Ich liebe auch so besondere Weihnachtsmärkte, zum Beispiel in der Burg Bentheim. Einfach dieses Gefühl, was Weihnachten so mit sich bringt. Ne? Das kann ich über Wochen zelebrieren und auch schon allen damit auf den Wecker gehen. Ich bin gar nicht so die dann riesig viel dekoriert.
Ich auch
aber,
nicht.
Aber ich mag das einfach, das Gefühl, dass Weihnachten bald da ist. Ja.
Und ich mag es auch. Ich war auf einem Weihnachtsmarkt in Oberhausen. Da gab es sogar Sterne, die so diese schönen Gerüche haben. Da ich ja einfach blind bin, zählen ganz viele Gerüche für mich und dass man etwas anpassen kann.
Sehr. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, Anne. Also ganz eingehend, das ist aber schön, dass du uns da mitnimmst.
Ja.
Führt uns zu der Frage, selber kochen oder bestellen? Julia jetzt mal.
Absolut selber kochen.
Ja.
Immer. Obwohl ich alleine lebe, ich koche jeden Tag selber für mich.
Oh.
Und ich dekoriere mir das auch schön auf einem Teller. Also ich finde einfach Essen und mit Lebensmitteln, das ist einfach Hochgenuss und ja, genau, das kann ich auch zelebrieren.
Anne, wie sieht es bei dir aus?
Eigentlich auch selber kochen.
Ja.
Aber manchmal neige ich einfach dazu, was zu bestellen, weil so ein Arbeitstag ist ja nicht einfach und manchmal fällt man dann einfach müde auf die Couch, aber eigentlich eher selber kochen. Das werde ich heute Abend auch wieder tun mit einer Betreuerin zusammen.
Oh, schön. Was gibt's?
Das weiß ich noch nicht. Ich habe noch ein paar Sachen in der Truhe liegen, aber Edeka ist ja auch nicht so weit weg.
Siehst du, guck mal.
Genau. Ja, da wird auf jeden Fall noch. Ich liebe es auch einfach, Zwiebeln zu schneiden, weil ich liebe den Geruch von Zwiebeln.
Ach, witzig.
Ich finde den Geruch von Knoblauch auch super toll.
Sehr schön.
Oh, Anne, wir haben so viel gemeinsam, das merke ich jetzt auch erst. Wahnsinn. Ja.
Sehr schön. Jetzt kommt eine spezielle Frage, und zwar wollte ich mal fragen, ohne Internet oder besser ohne Dusche? Oh. Ohne Internet oder besser ohne Dusche? Jetzt wird's knifflig. Für was entscheiden wir uns da? Julia, magst du anfangen?
Ohne Internet.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Bist du nicht so freakig unterwegs
doch,
da?
Doch, ja, ja doch. Ja. Und ich mag auch Technik und so, ja, aber ich kann niemals ohne Dusche.
Ja, nee, das geht nicht. Mm-mm. Wie sieht es bei dir aus, Anne?
Ja, ich bin dann doch eher ohne Dusche. Also ich würde dann ein bisschen Wasser aus dem Waschbecken nehmen, mir damit die Haare waschen.
Ja, Moment, das, so zählt das ja nicht.
Da, ach so.
Das heißt ja entweder oder und nicht sich das so schön hinlegen, damit das passt.
Also.
Aber gut, ich merke wohl, du bist da eher technikaffin.
Also ich sage es mal so, wenn ich gar nicht mehr irgendwie jemandem schreiben könnte oder jemanden anrufen könnte, dann werde ich sehr, sehr panisch und dann kriege ich auch teilweise Panikattacken.
Ah ja, okay, alles klar. Mhm. Dann wäre meine nächste Frage vielleicht in die ähnliche Richtung. Telefongespräch oder WhatsApp? Was ist besser? Rufst du lieber jemanden an und quatsch stundenlang oder dann doch eher vielleicht die kurze über einen Messenger, kurz und knackig? Wie sieht es bei dir aus, Julia?
Also ich würde sagen, darf man sagen beides?
Darf man auch.
Ja, also dann würde ich wirklich sagen beides. Ich telefoniere ganz gerne und oft, dienstlich, privat, das ist egal. Aber genauso WhatsApp, Sprachnachrichten, was ich nicht so gerne mag, ist mir dann 3 Minuten Sprachnachrichten von jemandem anhören. Da kriege ich dann leicht einen Trilli, aber, aber ansonsten, ja.
Sehr schön. Wie sieht's bei dir aus, Anne?
Ich würde auch so beides sagen, weil wenn mich ein Kumpel anruft und wir halt eben was wegen abends abmachen, ja, wann treffen wir uns? Oder bist du schon soweit? Bist du noch beim Abendbrot?
Mhm.
Manchmal liebe ich es aber auch einfach eine WhatsApp zu machen, weil ich einfach für gewisse Dinge länger brauche und dann halt wenig Zeit habe manchmal. Ah, und dann finde ich eine WhatsApp-Sprachnachricht genauso gut. Aber so wie Julia auch schon sagt, also ab 5 Minuten finde ich es ganz schön, ja, die höre ich mir dann auch nicht mehr an.
Siehste. Gut, ich sag vielen Dank bis hierher. Also Dankeschön, dass ihr mir da Rede und Antwort gestanden habt. Jetzt würde ich gerne zur nächsten Rubrik schon kommen. Und zwar ist das die Rubrik Nachgefragt. Und da soll es ein bisschen mehr um das inhaltliche Thema gehen. Und zwar genau das, was wir gerade auch angesprochen haben, Anne. Mhm. Die Erblindung, aber auch eben das Hörproblem. Und das machen wir mit dieser Rubrik.
Sehr schön.
Nachgefragt.
Ich lese mal eine klassische, ich habe mir gerade mal aus dem Internet rausgesucht, auch wenn wir nicht von Taubblindheit sprechen, aber da reden wir gleich drüber, Julia, du bist ja Taubblindenassistentin und ich würde gerne mal so eine fachliche Einordnung hier machen und da steht drin, Taubblindheit ist eine doppelte Sinnesbehinderung, bei der Gehörlosigkeit und Blindheit gleichzeitig auftreten. Taubblindheit bedeutet oft nicht den vollständigen Ausfall des Hör- oder Sehvermögens, sondern die viel häufigere Kombination einer sehr starken Hör- oder und Seheinschränkung. Eine Hörsehbehinderung haben Menschen, die nur schlecht hören und sehen können. Das Deutsche Taubblindenwerk schätzt, dass es in Deutschland rund 10.000 Menschen mit Taubblindheit und Hörsehbehinderungen gibt. Und bei bis zu 1.000 Kindern und Jugendlichen bis zu 20 Jahren seien da Einschränkungen meist angeboren. Du hast gerade erzählt, Anne, du bist seit dem 3. Lebensjahr blind. Wann ist dir das erste Mal bewusst geworden so richtig, dass du gemerkt hast, so irgendwas ist bei mir doch anders als bei allen anderen?
Jetzt muss ich mal überlegen.
Mhm. Oder war also, das einfach nie so Teil deiner Beobachtung? Weil
also ich glaube, das
so
ist mir erst ganz, ganz spät aufgefallen. Ich glaube, erst in der Jugendzeit, da habe ich so gemerkt, scheiße, irgendwie bist du doch nicht so normal wie die anderen.
Mhm. Ja.
Und da habe ich so gemerkt, du siehst die Dinge einfach nicht, du musst sie erfassen, es dauert länger.
Mhm.
Und dann habe ich mich immer gefragt, wie sind die anderen immer schon so schnell fertig in der Schule? Wieso brauche ich dafür so lange für?
Mhm.
Bis mir das dann irgendwann mal bewusst geworden ist. Meine Mutter hat mich da auch immer viel aufgefangen.
Mhm.
Wir haben viel drüber geredet. Aber in der Grundschule habe ich es einfach noch nicht so verstanden.
Sag mal eben, du bist seit dem 3. Jahr blind und du sagst, du hast eben 2 Hörgeräte aus. Seit wann hast du die Hörproblematiken?
Ich vermute, weil ich es einfach nicht so genau weiß, seit dem Kindergarten.
Mhm.
Aber da habe ich die Hörgeräte einfach immer gerne beiseite gelegt.
Mhm. Sag mal, bist du denn offiziell, zählt das unter Taubblindheit, deine Erkrankung? Oder?
Nein, sie zählt noch nicht darunter, weil es Also mir wurde bisher mal gesagt vom Hörgeräteakustiker, dass man eigentlich erst ab taubblind zählt, wenn man Cochlea-Implantate trägt. Aha. Weil das dann einfach viel, viel schwieriger ist mit dem Hören. So mit den Hörgeräten geht es eigentlich immer noch ganz gut. Klar, es erschwert immer den Alltag, ganz klar. Ja. Weil ich muss halt einfach daran denken, wenn ich losgehe, ich muss immer Hörgerätebatterien dabei haben, weil ich stand mit meiner Mutter in Läden auf dem Schützenfest und ich hatte einfach keine Hörgerätebatterien dabei.
Das heißt, dann konntest du gar nichts verstehen?
So ein bisschen noch, weil das eine Hörgerät Gott sei Dank noch eine Batterie hat, aber es war sauschwer.
Wie hast du dir das Leben erschlossen als Kind? Also ich sag mal, du kannst nicht sehen, das heißt, wahrscheinlich werden andere Dinge am Körper viel empfindlicher. Ich kann mir vorstellen, dass der Tastsinn oder andere Sachen, also deine Haut, deine Gefühle so, ist da, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also als Kind hatte ich das nicht so extrem wie jetzt, muss ich tatsächlich sagen. Aber mittlerweile merke ich zum Beispiel, dass ich mehr Körperkontakt als normaler Mensch brauche. Mhm. Also ich brauche es tatsächlich sogar manchmal in Menschen anzufassen.
Ja.
Oder zum Beispiel, wenn es mir seelisch nicht gut geht, dann ist es für mich halt so, jemand nimmt mich vielleicht mal in den Arm oder kuschelt mal kurz mit mir und es geht mir direkt besser.
Ah ja, okay.
Und ich habe ein sehr, sehr feines Fingerspitzengefühl. Mhm. Viele denken immer, wenn zum Beispiel irgendwo nur ein normales Mensch ärgert dich nicht vorhanden ist und kein taktiles, dann denken sie immer, die kann doch gar nicht die Zahlen auf normalen Würfel sehen, aber ich kann die ertasten.
Mhm, genau. Das hast du wahrscheinlich im Laufe deiner Jahre gelernt auch, ich sag mal, die Dinge, die wir für normal voraussetzen, anders zu fühlen dann. Ne?
Ja, und ich stelle fest, wenn zum Beispiel irgendwo Blumen auf dem Tisch stehen, ich muss sie erstmal direkt riechen.
Ja, das glaube ich, ja.
Ganz klar.
Ja. Bist du sehr geruchsempfindlich? Also ich sag mal, egal wo du hinkommst, Räume oder Dinge, die riechen für dich dann?
Ja, also ich gehe auch immer gerne in Thalia rein, auch wenn ich da nichts kaufe, weil es riecht da einfach so extrem nach frischen Büchern. Ja, und ich mag diesen Geruch total leiden.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich auch,
das kenne ich gut, ja. Bevor wir gleich weiterreden, an dich die Frage, Julia, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also wie ist dieses Thema Taubblindheit oder auch diese Frage Taubblindenassistenz, liegt ja nicht einfach so auf der Straße, sondern irgendwann kommt man damit ja in Verbindung. Wie war bei dir der Weg da?
Ja, genau, also für eine kurze Anekdote, die ich da noch mit einbringen will, muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen, wenn es okay ist. Ich habe mit 25, da habe ich schon bei Vitus eine ganze Zeit lang gearbeitet, eine Krebserkrankung gehabt im Halsbereich, also die Schilddrüse war betroffen. Ich wurde mehrmals operiert und in dem Zusammenhang konnte ich selbst ein Jahr lang nicht sprechen. Also ich habe nicht über meine normale, in Anführungszeichen, Lautsprache verfügt, sondern konnte nur mit lauten und sehr, sehr undeutlich und sehr leise sprechen. Was mich damals sehr, sehr geprägt hat. Also es war ein ganz, ganz hartes Jahr, in dem ich mich selbst und auch andere nochmal anders kennengelernt habe. Damals wusste ich nicht, dass mich das für meinen jetzigen Beruf total sensibilisiert und auch sehr, sehr prägt. Genau, dann konnte ich nach meiner Krebserkrankung ein Jahr später wieder anfangen zu arbeiten und war so ein bisschen auf der Suche, wo ist jetzt eigentlich mein Platz bei Vitus danach? Schaffe ich das noch? Wo gehöre ich hin? Was möchte ich vielleicht nochmal ausprobieren? Und wie so oft in meinem Leben war es in dem Fall auch so, dass irgendwann einfach jemand auf mich zukam, damals mein Chef, weil es eine konkrete Anfrage bei Vitus gab von einer betroffenen Person, die wohl lange schon im Umkreis Taubblindenassistenz gesucht hat, aber nie jemanden gefunden hat, weil ich auch heute noch die Einzige bin, die das machen kann. Mhm. Genau, also mein Chef kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, die Ausbildung zur Taubblindenassistentin zu machen. Und ich habe, so blauäugig wie ich da manchmal bin, habe nur kurz gesehen, okay, das gehört so grob dazu. Man muss drei Sprachen lernen, darunter gehört die deutsche Gebärdensprache auf einem Kommunikationsniveau, die Brailleschrift, dann noch taktile Kommunikationsarten. Und ich fand das so ansprechend und habe gedacht, boah, das wollte ich schon immer mal lernen. Ich habe überhaupt keine Erfahrung damit. Also nie bis zu dem Zeitpunkt mit Sehbeeinträchtigten oder mit Hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Menschen zu tun gehabt, weil sich das einfach nicht ergeben hat. Und habe dann einfach zugesagt. Letztendlich auch ohne zu wissen, was das für einen Riesenritt wird für mich und dass das eigentlich mein ganzes Berufsleben und auch ein bisschen mein Privatleben auf den Kopf stellt und zum Positiven verändert hat.
Ah ja, okay.
Genau, ja.
Wie lange hat die Fort- oder Weiterbildung gedauert?
Mit dem Lernen der unterschiedlichen Sprachen im Vorhinein und im Nachhinein noch, würde ich sagen, ein bisschen über ein Jahr. Wobei ich auch heute noch die Sprachen immer wieder ich will nicht sagen von vorne lernen muss, aber immer wieder auch nochmal nachholen muss, weil alles, was man, das wie mit anderen Sprachen auch, alles, was man nicht jeden Tag und sehr regelmäßig spricht, da verliert man ganz viele Wörter und Vokabeln, genau.
Wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Also wie lange arbeitet ihr beiden schon zusammen?
Ich bin damals ja ins junge Wohnen eingezogen, 2021. Und dann haben sich meine Betreuer, die mich jeden Tag tagtäglich auch unterstützen, sich so ein bisschen gefragt, boah Mensch, wie können wir denn anderen ein bisschen mehr helfen und unterstützen? Wir kennen uns ja gar nicht mit dem Thema aus. Und dann hat irgendjemand davon gelesen oder gehört, ey, wir haben eine Taubblindenassistentin, Julia Molnar. Mhm. Und dann haben sie die mal zu uns in die WG eingeladen, hat sie so ein paar Hilfsmittel vorgestellt. Und dann hat sie so gesagt, ja, wir müssen eigentlich mal öfter gucken, dass ich nicht dich irgendwie unterstützen kann. Und dann haben wir Handynummern ausgetauscht. Also ich habe Julas Diensthandynummer bekommen. Und eigentlich, wenn immer irgendwie was ist, dann schreiben wir uns über Signal an. Mhm. Wir waren schon zusammen in Nordhorn auf einem Event, haben geguckt, wie barrierefrei das ist. Mhm. Dann bieten wir öfter Stadtführung an für Schulklassen an der Marienhausschule, um einfach auch zu gucken, dass sie wissen, was in der Stadt vielleicht barrierefrei ist, was nicht so barrierefrei ist. Ich finde das ganz schön toll, dass Julia das immer wieder so macht.
Super. Was ist denn an Julia anders als an anderen Betreuern? Eben genau, dass sie diesen Vorteil hat und ich sag mal, über die Ausbildung, die sie gemacht hat, Dinge mitbringt, die eben andere nicht haben?
Ja, und ein Vorteil ist es halt einfach auch, sie weiß, wie man mit Blinden umgehen muss. Mhm. Sie weiß, dass man genauer beschreiben muss und ich muss auch sagen, dass meine Betreuer das seitdem auch ein bisschen besser können. Mhm. Vorher sind sie halt einfach irgendwo dran vorbeigelaufen und haben gesagt, ja, das ist halt da, das ist da und da. Jetzt können sie zum Beispiel sagen, steht halt vor dir oder hinter dir steht halt eine Blume.
Ja. Kannst du mir mal so ein bisschen schildern, was für dich als Blinde wichtig ist? Was wünschst du dir von der Gesellschaft oder von deinem Umfeld? So, was ist wichtig für blinde Menschen einfach, wenn sie in der Gesellschaft unterwegs sind?
Also wenn sie draußen zum Beispiel alleine unterwegs sind und wenn man nach Hilfe fragt, dass Menschen aufmerksam sind und anderen Blinden helfen, sich zum Beispiel zurechtzufinden, wenn man in einen anderen Bus muss, dass sie sagen, hey komm, ich nehme dich ein Stück mit und ich kann dir wohl ein bisschen in einen anderen Bus helfen. Und ich würde mir auch einfach wünschen, wenn man im Zug fragt, Entschuldigung, wo ist hier ein Sitzplatz, dass die Personen auch reagieren. Man braucht keine Angst vor Blindheit zu haben. Also natürlich darf man die Person dann auch anfassen, weil das bin ich auch oft gefragt worden. Sonst können sie sich ja gar nicht zurechtfinden.
Erlebst du manchmal Ausgrenzung, was du da jetzt so ansprichst? Also erlebst du diese Barriere zwischen dir und anderen Menschen?
Ja, also ich habe zum Beispiel auch erlebt, ich wollte Tanz in den Mai mitfeiern. Und dann hat mein Kumpel halt, der auch ein bisschen davon betroffen ist, der auch eine Seheinschränkung hat, halt so nachgefragt. Ja, Anne, die ist auch ganz cool drauf, die ist eigentlich auch recht selbstständig. Ja, aber sie ist ja blind, sollen wir die wirklich mit einschließen? Da denke ich mir nur so, Leute, ich bin blind, aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen.
Ja, ja, genau.
Ich kann mich verständigen, ich habe zwei gesunde Füße und Beine, ich kann laufen.
Ja. Du hast ja gerade ein paar Mal auch gesagt, ich versuche jeden Tag das Beste aus meinem Leben zu machen. Ja. Im Vorgespräch hast du mir gerade erzählt, du siehst auch Farben.
Ja.
Wie geht das? Und was für Farben?
Also ich habe Lieblingsfarben.
Ja.
Das sind Rot, Silber und Gold und Schwarz.
Ja.
Weil Rot, also wenn ich auch morgens zum Beispiel ein rotes T-Shirt, ich habe ein Farberkennungsgerät, das spricht dann, sagt mir die Farbe an. Und wenn ich sehe, mein T-Shirt ist rot, dann denke ich schon, das kann nur ein guter Tag werden, weil Rot ist für mich eine Farbe, die leuchtet hell auf. Erhält das Leben.
Ja.
Und Silber und Gold sind ja so Farben der Weihnachtszeit. Und ich bin ein großer, großer Weihnachtsfan und das erinnert mich dann einfach an was Schönes. Und Schwarz ist so, wenn ich zum Beispiel, ich bin nun mal einfach nicht die Schlankeste. Und wenn ich was Schwarzes anziehe, fühle ich mich irgendwie ein bisschen wohler darin. Nicht so direkt, ja, du bist so dick. Es macht einen schlanken Fuß.
Ja, deswegen trage ich auch immer Schwarz, danke Anne. Genau, das ist auch meine Lieblingsfarbe. Sag mal eben, siehst du gar nichts oder siehst du, also wie muss man sich blind vorstellen? Ist blind, siehst du einfach schwarz oder siehst du durchaus, wenn die Sonne scheint oder Helligkeitsunterschiede?
Also bis zum 13. Lebensjahr habe ich hell und dunkel noch erkennen können.
Ah ja, okay. Umrisse auch oder?
Nee, nur hell und dunkel.
Ah, okay.
Und wenn ich einen sehr, 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 sehr guten Tag habe, kann ich es auch noch so ganz minimal erkennen.
Ah, okay.
Aber es ist ziemlich weg, leider Gottes.
Ja.
Okay. Ja, und schwarz sehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
Aber das ist auch das Wichtige, dass Blindheit so viele verschiedene Facetten hat. Ne? Und da bin ich manchmal, ja, man kann natürlich schlecht jemandem erklären, wie derjenige das sieht oder wie das für denjenigen aussieht, aber da ist
Blind ist immer nicht gleich blind, sage ich, weil ich habe viele Freunde, die auch, die zählen als blind, weil du zählst, wenn du nur noch 5% siehst, gesetzlich ab blind.
Ah, okay, alles klar.
Das heißt, ich habe einige blinde Freunde, die können mich manchmal sehr gut unterstützen, weil die sehen zum Beispiel noch, wenn ein Bordstein kommt oder so.
Ah, okay.
Und mein Ex-Freund ist zum Beispiel eigentlich gesetzlich auch blind, aber der sieht zum Beispiel sogar noch, wenn irgendwo ein Foto aufgehängt wird oder so.
Ja. Sag mal, du hast gerade gesagt, du bist sehr taktil, so dass deine Fingerkuppen, dass du da sehr empfindlich bist. Du sagst ja auch selber, dass du auch selber kochst und so weiter. Das regulierst du dann wahrscheinlich eher über die Finger, ne?
Oder? Alles über die Finger. Also ich muss alles anfassen. Meine Oma, ich habe bei meiner Oma mal, die hat dann Bratkartoffeln gemacht. Ich so, Oma, wir könnten doch auch Zwiebeln dazu essen. Ja, aber da muss ja jemand schneiden, hat sie gesagt. Da habe ich gesagt, ich kann das wohl machen.
Ah ja.
Und da musste ich auch, bin ich natürlich überall mit den Fingern dran gewesen. Meine Oma nur so, du schneidest dir ja gleich in die Finger. Ich guck mal lieber weg.
Ja. Okay, aber das ist kein Problem für dich, das kompensierst du dann, genau.
Ich mach dann einfach weiter mein Ding.
Mhm, super. Beeindruckend, finde ich, also wie du dein Leben so meisterst. Liebe Podcast-Hörer, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, insofern müssen wir ja mal gucken, wie wir das jetzt beschreiben, denn vor mir liegen auf dem Tisch eine Menge Hilfsmittel und das erschließt sich mir auch, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung in irgendeiner Form und Weise manchmal das Leben meistern müssen durch die Hilfe, Zuhilfenahme von Hilfsmitteln. Ihr habt da ein bisschen was mitgebracht.
Ja, es gibt natürlich noch viel mehr. Ich weiß gar nicht, haben wir ein Papakindungsgerät dabei, Julia?
Nö.
Nee.
Schade eigentlich.
Ja, genau. Aber du hast gerade schon mal, weil wir hier gerade noch mal Besuch hatten von einer anderen Filmcrew, hast du schon mal deinen Langstab ausgepackt. Vielleicht magst du mal unseren Hörern, brauchst gar nicht auspacken, sondern nur erklären, was das für ein Ding ist.
Also das ist ein Stock, der mit einem Gummiband oben zugemacht wird, damit man den auch ganz klein machen kann. Und unten dran ist eine Kugel, die man auf den Boden hin und her bewegt. Und wenn dann irgendwo ein Stuhl steht oder irgendwo ein Hindernis ist, stoße ich dann da dran mit dem Stock.
Also ich glaube, das ist ein klassisches Gerät, was man so kennt, auch aus dem Alltag, wenn man mal so in Fußgängerzonen unterwegs sieht und blinde Menschen sieht, dann ist das, glaube ich, so das Häufigste, was man sieht, ne? Die so einen Stock haben.
Ja, weil wir müssen uns, also gerade wenn wir alleine auch unterwegs sind, müssen wir uns kennzeichnen, weil wenn uns dann vielleicht mal was passiert, würde die Versicherung auch sagen, ja, hatten Sie denn was dabei?
Mhm.
Und da war ich mal in Soest im Internat ganz bescheuert. Ich hatte mit einem FSJler einen Fußpflegetermin und wir haben dann, es war eine Weihnachtszeit, wir haben gesagt, oh, wir können ja noch eben auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich hatte aber, das ist eine sogenannte Armbinde, die hat die drei Punkte.
Punkte, genau, haben wir auch hier auf dem Tisch liegen, genau.
Ja, und die zieht man dann über den Arm eigentlich. Ich hatte nichts dabei und dann haben wir so gesagt, der Blindenstock ist gerade den Gulli gefallen, die Armbinde ist runtergerutscht.
Ja, muss man dann nur wissen, wie man es dann...
Also man kann das immer irgendwie erklären. Wir haben ja gedacht, wir lassen uns dadurch jetzt nicht den Weihnachtsmarktbesuch verderben.
Sag mal, gibt es Unsicherheiten bei dir, wenn du so unterwegs bist? Wie ist das bei dir? Also ich sag mal, wenn ich jetzt überlege, ich kann über... Man kennt das ja, manchmal macht man ja so Spielchen irgendwie. Man klebt sich ein Handtuch vor den Kopf und dann muss man mal mit anderen Leuten... Dann bin ich ja sowas von langsam. Hab solch eine Angst. Ich habe sofort auch so Panikschübe, dass ich denke, jetzt läufst du gleich irgendwo vor und blinde Menschen gehen sowas von selbstverständlich durch die Fußgängerzone und rennen über Ampeln und überall, wo ich denke, meine Güte, was haben die ein Urvertrauen in das Leben und in ihre Technik, die sie dann erlernt haben. Geht dir das auch so?
Ja, ich auch. Also ich muss auch sagen, wenn mich irgendwie Menschen mitnehmen oder so, ich quatsche sie auch sofort an. Also ich vertraue Menschen irre schnell, muss ich sagen.
Ja, Wahnsinn.
Wir hatten auch zum Beispiel das Beispiel, wir waren von dem Berufsbildungsbereich aus, wo ich arbeite, auf den Bildungstagen. Und dann hatten wir ein Bewegungsangebot, was ein Spaziergang war. Und dann hatte ich auch keinen Langstock dabei. Und dann sagte meine Chefin, was passiert denn hier? Ich bin bei ihr am Oberarm, da halte ich mich immer fest, am Oberarm, am Ellenbogen. Und dann hat sie also so gesagt, ja, was passiert denn jetzt, wenn ich dich loslasse? Da habe ich gesagt, ja, dann würde ich geradeaus weitergehen. Und dann sagt sie, aber was wird denn passieren, wenn du geradeaus weitergehen wirst? Ich so, da wird irgendwann vielleicht ein Gegenstand kommen.
Ja.
Und dann hat sie gefragt, was wäre denn, wenn ich dir das jetzt sagen würde? Ich sehe das ja, wenn was kommt. Und dann habe ich mich auch voll auf sie verlassen.
Ah ja, okay. Aber das ist eben wichtig, dass du dich, blind auf Leute verlassen musst. Das sagt man ja so im Umgangston.
Ja, das ist so.
Ja.
Aber ich habe da irgendwie gar kein Problem mit. Ich weiß nicht.
Aber das kann auch nicht jeder so gut wie Anna, das muss ich auch sagen. Mhm. Also meiner Erfahrung nach ist das eher immer anders, dass man sich den Stand oder das Vertrauen einer Person, der man assistiert, erstmal erarbeiten muss. Ne? Ja.
Das kenne ich auch. Ich war zum Beispiel auf einem Festival mit meiner sehbehinderten Freundin. Und ich habe dann immer gefragt, Entschuldigung, können Sie uns weiterhelfen? Weil die traut sich nicht, Leute anzusprechen.
Ah, ja. Und da hast du keine Bange?
Nö, überhaupt nicht.
Das Wichtgen von Dörp.
Die Wichtgen von Dörp.
Julia, du hast vor dir zwei Holzkugeln, die verbunden sind mit einem schwarzen Gummiband liegen. Was sind das für Hilfsmittel?
Ja, das ist für mich als Assistentin ganz wichtig. Vor allem ist es so, dass wenn eine Person mich bucht, zum Beispiel um Sport zu machen, normalerweise wäre es so, dass wenn wir gemeinsam unterwegs sind, die Person sich an meinem hinteren Oberarm festhält und ich als Assistentin eine stabile Position bewahre und Körperhaltung bewahre, um diejenige oder denjenigen sicher zu führen. Manchmal ist es aber so, dass man zum Beispiel gemeinsam laufen gehen will und die Person sich ein bisschen mehr Freiheit zwischen uns wünscht, weil das ja schon sehr, sehr eng ist, wenn man so miteinander unterwegs ist. Ne? Genau, man sieht hier, oder ich habe die Kugeln in der Hand, da ist eine Schlaufe dran, die ich mir als Assistentin ums Handgelenk binde. Dann ist da eine Kugel in der Mitte, die ich mit meiner Hand umfasse und die Kugel, die etwas weiter außen ist, hält die Person, der ich assistiere, in der Hand, sodass wir ein bisschen mehr Freiheit haben. Mhm. Bedeutet für mich aber auch, ich muss noch viel mehr aufpassen als sowieso schon auf die Sicherheit der Person, denn man hat ja sehr viel mehr Freiheit dadurch und auch mehr Möglichkeit zum Beispiel zu stolpern oder mal das Gleichgewicht zu verlieren. Also da muss ich als Assistentin sehr, sehr gut aufpassen.
Was ist genau deine Aufgabe bei Anne? Also du bist das sehende Auge für Anne und erklärst ihr praktisch, was passiert?
Richtig, genau. Also das zum einen, wenn Anne an meinem Arm hängt, sage ich mal so, also sich an mir festhält und ihren Stock ablegt, bin ich für die Sicherheit verantwortlich. Ah, okay. Also Anne, hat sie ja gerade erzählt, kann sehr viel Vertrauen fassen und das Gefühl habe ich auch, Anne kann das. Nichtsdestotrotz muss ich dann ganz genau aufpassen, wo ich hinlaufe. Ich habe ihr Signale zu geben, wenn zum Beispiel eine Stufe vor uns ist. Ich bewahre immer Körperhaltung, ich habe alles im Blick, ich habe keine private Tasche zum Beispiel in der Hand oder selber hochhackige Schuhe an, weil dann kann ich keine Sicherheit geben. Genau, ich muss immer einen Rundumblick bewahren, aber auch, und das mache ich am allerliebsten, Anne ganz genaue Beschreibungen geben von Dingen, die ich sehe und die ich wahrnehme, weil ich liebe das selber, Sachen zu sehen, also wo scheint die Sonne gerade in die Bäume, wer hat uns angesehen, wer hat uns gegrüßt von Weitem, was haben die Menschen für Gesichtsausdrücke, also all das, was mir selbst positiv auffällt oder manchmal auch negativ, das versuche ich Anne mitzuteilen und wir freuen uns dann gemeinsam darüber.
Das war im Übrigen auch so, das können wir sagen, als ihr hier den Raum betreten habt, wir sitzen ja an einem Tisch mit den Mikrofonen, das war auch das Erste, was du gemacht hast, dass du erklärt hast, was man hier jetzt vorfindet, das ist interessant. Genau,
und meistens auch, wie die Gesichtsausdrücke oder allgemein auch, wie ich die Stimmung im Raum wahrnehme. Ne? Genau. Mhm. Ja.
Anne, wie wichtig ist für dich solche eine Assistenz?
Sehr, sehr wichtig, weil natürlich versuchen es andere Leute auch so zu beschreiben, aber sie verstehen halt eben nicht, wie dass ich halt mehr Sicherheit brauche, wenn ich den Stock ablege. Mhm. Weil es ist halt eben so, ja, irgendwann ist mal jemand mit mir spazieren gegangen, der hatte hochhackige Schuhe an, wo ich mir so gedacht habe, ey, wie soll ich denn jetzt noch ein bisschen Sicherheit spüren können?
Mhm. Okay, also du merkst richtig sofort am Gangbild, an der Körperspannung, wie jemand agiert oder auch für dich dann die Welt ins Leben übersetzt.
Ich habe auch irgendwann mal gemerkt, ich bin mit meiner Mutter spazieren gegangen, wir hatten vorher einen Streit. Mhm. Und dann sind wir spazieren gegangen, um zu schauen, dass es vielleicht durch die frische Luft wieder besser wird. Und da habe ich auch gemerkt, wie zornig meine Mutter einfach war, weil sie einfach so sauer war.
Ah ja, okay.
Und das spüre ich auch sofort. Ja. Beziehungsweise mir wird dann von den Personen, denen ich assistiere, rückgemeldet, boah, du hast heute schon einen langen Arbeitstag gehabt oder boah, du bist aber verspannt heute. Und das spürt die Person nur an meiner Körperhaltung.
Ja.
Sag mal, wir springen in den Themen, aber das interessiert mich eben alles auch so sehr. Du sagtest gerade, dass du dann in Hannover zur Schule gegangen bist oder im Internat warst
in
Soest, genau. Das ist ja alles sehr weit weg. Gibt es so wenig blinde Menschen im Emsland oder ist das Angebot der Hilfsmöglichkeiten einfach so rar gesät?
Es gibt einfach leider nicht viele blinde Menschen im Emsland.
Ja.
Ein blinder Kumpel von mir, der ist sogar nur, um seine Ausbildung zu machen, nach Mainz gegangen.
Oh, okay.
Für 3 Jahre mal eben nach Mainz. Ja. Ne?
Das heißt, auch die Anzahl an Assistenten ist hier gen Null. Das heißt, du bist weit und breit, Julia, ziemlich die einzige Person hier im Emsland, die sowas macht.
Ja, die Top-Blindenassistenz anbietet. Ja. Genau. Und ich glaube, es ist auch nicht wahnsinnig attraktiv für Sehbeeinträchtigte.
Ja.
Es ist nicht besonders attraktiv für sehbeeinträchtigte Menschen hier im Emsland zu wohnen, weil wenn man so eine Stadt wie Hannover sieht, die wahnsinnig gut sich darauf eingestellt hat, den Menschen eben zu bieten, was sie auch brauchen, dann ist das ein Riesenunterschied. Also ich habe meine Ausbildung ja auch in Hannover gemacht und wenn man da in die Bahn steigt, wenn man da ja, die blinden Leitstreifen findet man da an jeder Stelle, an jeder Ecke und an jedem noch so kleinen Ort. Mhm. Und hier sucht man die manchmal vergeblich, selbst in der Innenstadt. Mhm. Ne? Ja.
Und ich war am Wochenende jetzt nochmal in Stuttgart, mhm. weil da einfach ein Louis-Braille-Festival war. Das mhm. ist derjenige, der die Braille-Schrift, die mhm. blinden Menschen mhm. erfunden hat. Mhm. Und es gibt da die Möglichkeit, mein Berufsbildungsbereich ist bald zu Ende. Mhm. Und dann werde ich mich wieder neu entscheiden müssen. Mhm. Es kann sogar gut sein, dass ich dann nochmal wegziehen werde, um einfach nochmal eine blindentechnische Grundausbildung zu machen.
Ach, wie toll.
Weil man da alles von Anfang an nochmal lernt und ich in der Schule mhm. nicht so die Möglichkeit immer hatte.
Mhm. Sag mal, vielleicht gibt es ja nochmal die Chance. Wir haben im letzten Podcast von unserem Bürgermeister gehört, es gibt einen neuen Behindertenbeauftragten für die Stadt Meppen. Vielleicht lohnt sich ja auch der Weg dahin mal, weil der Bürgermeister hat nochmal offen gehalten, der bringt ja auch immer nochmal neue Themen, neue Ansätze mit, vielleicht kann man sowas ja auch nochmal auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt dort zum Thema machen. Ne? Das
ja.
Ist ja vielleicht nochmal, genau.
Ja, Anne und ich sind ja gerne auch im Duo unterwegs, also mhm. und freuen uns immer, wenn wir irgendwo eingeladen werden und darüber erzählen dürfen.
Ja, sehr,
also
sehr, gut.
Sehr gerne. Ja.
Sehr gut. Anne, wenn du hast gesagt, du hast auch Momente, da geht es dir einfach nicht so gut. Ist
ja.
es so, dass du auch, dass deine Erblindung manchmal dazu führt, dass du, hast gerade mal erzählt, dass du auch mal Panikattacken oder solche Dinge hast? Ist das Teil der Erkrankung auch?
Es ist so, dass man sich ja dann einfach in fremder Umgebung nicht auskennt. Ich war gestern Abend bei einem Kumpel in der Wohnung und der ist nur ganz kurz rausgegangen, um einer Person zu zeigen, wie sie die Tür aufschließt. Und ich habe in dem Moment so Panik gehabt. Kommt er überhaupt wieder? Bin ich jetzt ganz alleine? Was macht er überhaupt?
Ah ja, das heißt, du bist immer eigentlich permanent auf Hilfe angewiesen und wenn dann eben keiner da ist, dann wird es auch manchmal mummelig.
Außer in den Ecken, wo ich mich auskenne.
Ja, ja.
Also was ich wohl mache, ich fahre wohl alleine mit dem Zug. Aber da sitzen ja entweder immer Menschen in dem Zug oder der Zugbegleiter ist da oder dann gibt es sogenannte Umstiegshilfen. Das können übrigens alle Menschen mit Behinderung nutzen.
Mhm.
Und die helfen einem dann an den Bahnhöfen, wo man umsteigen muss.
Ah ja, okay.
Mhm.
Gut. Schön, bis dahin. Vielen Dank. Wir haben hier noch mehr Hilfsmittel auf dem Tisch, aber vielleicht können wir euch irgendwann nochmal ein oder lade ich euch nochmal ein, damit wir das auch alles nochmal durchkauen können. Wir haben leider nicht ganz so viel Zeit für diese Sendung, deswegen kommen wir schon zur nächsten Rubrik, aber auch da wollen wir mal Klartext sprechen, so heißt nämlich die Rubrik. Und da hat Anne mir im Vorfeld schon gesagt, das könnte was länger dauern. Vorher schieße ich aber nochmal den Jingle ab.
Klartext.
In dieser Rubrik wollen wir über Dinge sprechen, die einen vielleicht selbst beschäftigen. Da geht es eher so darum, nochmal Stellung zu beziehen und zu sagen, wenn ich mir, und das kann ein sehr buntes Thema sein, das kann unsere Gesellschaft sein, das können aber irgendwelche Dinge sein, die einen im Alltag aufregen oder irgendwas, wo man einfach mal sagen muss, da möchte ich jetzt aber mal meinen Finger erheben und sagen, das finde ich nicht gut. Anne, und da hast du sehr klar gesagt, da habe ich aber was ganz Klares im Kopf und deswegen feuerfrei, was ist das denn?
Also das ist zum Beispiel, ich lebe in einer Wohngemeinschaft, da gibt es nur einen Induktionsherd, der funktioniert einfach nur mit Touch und mich nervt das so, dass ich aus dem Grund einfach nicht selber kochen kann, weil ich fühle nicht, wo die Herdplatte ist, ich fühle nicht, wo die Knöpfe sind, wo man drauf drücken muss. Mein Wunsch wäre eigentlich, dass man in der WG nochmal überlegt, ob man nicht doch nochmal einen Herd macht, wo einfach, es müssten nur Knöpfe dran sein und ich könnte schon kochen.
Ah ja, okay. Ja, das finde ich ja, da bist du ja eigentlich sogar an der richtigen Stelle, denn ich vertrete ja ein Stück weit den Wohnbereich. Also insofern kann ich das Thema nochmal ganz selbstkritisch mitnehmen, da bin ich absolut bei dir. Und das ist auch durchaus Aufgabe, da bin ich auch bei dir, von Vitus dafür zu sorgen, wenn man denn schon solche Wohnangebote an den Tag legt und anbietet, dann vielleicht auch auf solche Dinge Einfluss zu nehmen. Das nehme ich sehr gerne selbstkritisch mit. Das ist noch keine Zusage für einen neuen Herd, aber das Thema nehme ich auf jeden Fall mal mit.
Ja, weil das habe ich schon mal öfter in der WG gesagt und man weiß immer nie, an wen soll ich mich eigentlich wenden. Ja.
Nee, da bist du hier schon richtig, das ist schon ganz gut.
Ja, gut.
Sag mal eben, Anne, gibt es mehr so Sachen, die du, also gar nicht bezogen auf deine WG, sondern so im alltäglichen Leben, wo du feststellst, da werden wir einfach nicht mitgedacht?
Ja, tatsächlich ja. Ich merke das manchmal zum Beispiel schon hier in Meppen. Es ist einfach ein Leitstreifen, den man gar nicht spürt und dann sind da auch noch drei Gullis drin.
Ah, okay. Das heißt, es gibt einen Leitstreifen, auch in der Fußgängerzone, die ist ja vor ein paar Jahren mal neu gemacht worden, aber er ist eigentlich nicht effektiv für dich.
Nee, und man findet auch die Geschäfte sehr schlecht in der Innenstadt, muss ich sagen.
Ja, weil Wegweiser fehlen?
Ja.
Ja. Vollkommen. Also gibt es auch so Wegweiser, da müsst ihr mich jetzt eben unterstützen, in dieser Brailleschrift oder in dieser Punktschrift, in einigen Städten gibt es das?
Ja, gibt es.
Ja, gibt es. Also wenn zum Beispiel vorne am Laden schon dran stehen würde, ich sag mal, da ist ein Teddy.
Ja.
Dann wüsste ich, ja, da ist ein Teddy, da kannst du reingehen und dir deine Sachen holen.
Mhm. Gibt es das in Städten? Also dass praktisch spezielle Säulen da sind, wo dann immer die Geschäfte, die dort vorzufinden sind, auch zu ertasten sind?
Ich war mal in einer Stadt, da gibt es sogar in der City eine ganze Tafel mit Punktschrift.
Ja.
Und mit Akustik.
Mhm. Ja, mit Akustik, genau. Wo dann gesagt wird, da ist das und das Geschäft.
Mhm. Wo ist das Problem? Also habt ihr euch da vielleicht auch in die Stadtmappen schon mal gewandt oder dass man so Städte mal anspricht und ich könnte mir vorstellen, dass denen das oft gar nicht bewusst ist, solche Dinge, ne? Also
ja,
manchmal sind die Lösungen so einfach, aber man redet nicht drüber, ne? Mhm. Ja.
Mhm.
Erlebst du das auch so, Julia? Also so, du achtest da wahrscheinlich auch seit deiner Ausbildung nochmal ganz anders drauf, oder?
Ja, total. Und ich bekomme eben auch von den Personen, die mich buchen, mit, wo es dann daran scheitert, ne? Also oft, und das kann man ja niemandem irgendwie auch zur Last legen, aber an den Informationen, die man auch über das Wissen, was man über das Thema hat.
Ja.
Und da arbeiten Anne und ich ganz akribisch dran mit unseren Aktionen, die wir zwischendurch so machen in der Innenstadt, ne? Dass wir da auch mit einer Schulklasse in der Innenstadt stehen und dann zusammen nochmal ausfindig machen, wo sind die Barrieren, wo klappt es gut, um ja da einfach auch eine große Masse an Personen hoffentlich anzusprechen und das Thema einfach noch mehr publik zu machen. Ne?
Also was ich auch ganz oft merke, ich gehe beim Bäcker rein, sehe ja nicht, was da für Brötchen und Kuchen liegt, frage, können Sie mir eben sagen, müssen Sie das denn wissen? Wo ich mir denke, ja, ich kann sonst nicht bei Ihnen einkaufen.
Mhm,
die sind sofort genervt, wenn man fragt, können Sie mir mal eben sagen, was Sie da für Brötchen haben? Ja, können Sie das denn nicht sehen?
Mhm. Also da würdest du dir ein bisschen mehr Offenheit oder vor allen Dingen auch Verständnis für dein für das Erkrankungsbild einfach.
Ja.
Oder ist das eigentlich richtig, dass ich Erkrankungsbild sage?
Ist
das
ist eine Erkrankung.
Ja, okay.
Mhm. Oh ja, ich habe zum Beispiel einen sehbehinderten Kumpel, der sieht noch 3%, hat der sieht einfach, macht auch die Augen auf und so weiter, geht auch ohne Langstock.
Mhm.
Aber hat dann schon einen Button an der Jacke, dieses mit den 3 Punkten, dass man schlecht sehen kann.
Mhm.
Und wenn er dann fragt, er war letztens in Lingen, wo irgendwas ist, dann kriegt er als Antwort, ja, Sie sind doch noch so jung, können Sie das denn nicht sehen?
Ah ja, okay, alles klar. Mhm.
Ja, nee. Und der ist ja auch immer sehr genervt.
Ja, das glaube ich sofort, ja. Du sagst, ihr beiden kämpft im Grunde genommen dafür, so diese Situation nochmal verändern. Gibt es was, Julia, wo du, wenn du so in die Zukunft guckst, hast du da auch noch Pläne? Möchtest du irgendwo noch speziell dich nochmal verwirklichen oder das, was du jetzt hast, so noch ausbauen oder was gibt, ja, hast du da nochmal?
Ja, schon. Also mein Traum wäre wirklich, Gebärdendolmetscherin zu sein. Ne? Das ist ein Studium.
Ja.
Viele sprechen mich immer an, ja, du kannst ja jetzt Gebärdensprache. Leider überhaupt nicht auf dem Niveau, was ich gerne beherrschen würde. Also ich beherrsche das auf dem Kommunikationsniveau, so, dass ich mich mit taubblinden Menschen unterhalten kann. Aber da gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Ganz viel Mimik, ganz viel Gestik, ganz viel Kultur, gut, was dazu gehört. Das wäre ein großer Traum von mir, ja.
Anne, du hast ja gerade schon erzählt, du hast Hörgeräte. Wie ist das mit der Erkrankung? Ist es so, dass das fortschreitend ist? Also musst du irgendwann damit rechnen, dass du wirklich auch taub wirst?
Also ich muss irgendwann damit rechnen, dass man das mit Cochlea-Implantaten versuchen könnte.
Ah, okay. Mhm. Also aber so, dass du weiterhin noch ähnlich wie jetzt auch hören kannst und nicht unbedingt vielleicht darauf angewiesen bist, nochmal völlig anders zu kommunizieren. Also das kannst du das auch über die Handflächen? Und,
ja? Ja. Das weiß man nicht, weil ich habe, wie gesagt, habe ich am Anfang schon mal ein bisschen gesagt, eine Erkrankung, die nennt sich Altström-Syndrom und ist nur 800 Fälle weltweit. Man weiß leider Gottes nie, wie es weitergeht mit der Gesundheit.
Ja, krass.
Und das ist auch manchmal was, wo ich manchmal tagelang, also was heißt tagelang, aber wo ich manchmal 1-2 Tage in meinem Zimmer sitze und denke, wieso muss das jetzt alles so sein, wie es ist? Wieso weiß man nicht, wie das mit dem Hören weitergeht? Mhm. Wieso weiß man nicht, wie es, ich bin auch nierenkrank, habe eine Niere von meiner Mutter gespendet bekommen, wo ich da auch sehr stolz drauf bin.
Mhm.
Aber man weiß halt eben nicht, wie lange hält die oder geht vielleicht doch noch irgendwas mit der Leber. Weil das Altström-Syndrom ist leider Gottes eine Erkrankung, wo im zunehmenden Alter die Organe noch schlimmer betroffen sind.
Ah, ja.
Ich bin schon ganz froh, dass ich keinen Herzfehler habe, weil das kann auch zu dieser Erkrankung dazu führen.
Okay. Wo nimmst du diese positive Energie her? Du bist ein junges Mädel, das hier reinkommt, erstmal strahlt über beide Ohren und eine positive Stimmung verbreitet, die ist ansteckend, finde ich. Wo nimmst du das her?
Ich mache einfach über meine Erkrankung ganz viel Humor.
Mhm.
Ich sage zum Beispiel, wenn ich irgendwas nicht finde oder so bei mir auch zu Hause oder irgendwie so, dann sage ich zum Beispiel Spruch, das habe ich nicht kommen sehen.
Ja, genau. Ich habe mal zwei blinde Menschen auch begleitet tatsächlich in der Wohnassistenz. Julia, wenn du dich daran erinnerst, die beiden. Und da gab es ja immer beim ZDF diese Werbung, mit dem zweiten sieht man besser. Und dann sagte der Mann immer, das kann, ich, jetzt, das kann ich jetzt nicht sagen.
Ich habe am Wochenende erlebt, neben mir stand auch ein Mensch, der fragte, bist du Cookie oder Blindfisch? Ja. Und bist du Cookie oder Blindfisch?
Ja.
Und in Soest im Internat haben die Menschen immer gesagt, ja, Seehunde oder Blindfisch.
Also du, ich höre von dir, das Ganze mit Humor zu nehmen, ist auch wichtig für sein eigenes Leben und für sein eigenes Wohlbefinden.
Ja, ich meine, ich bin einfach ein Mensch, der morgens schwer aus dem Bett kommt.
Ja.
Aber dann denke ich, ey, es geht gleich auf die Arbeit. Meine Freundin begrüßt mich da und sagt, schön, dass du da bist. Ja. Die macht meistens auch noch mal ein Feedback so über meine Kleidung.
Aha. Mhm. Ja, sehr schön. Also beeindrucken darf ich dir echt selber auch, ich kannte dich bisher nicht, ich habe euch ja über das kleine YouTube-Video gesehen das erste Mal und hatte sofort große Lust mit euch zu sprechen und bin sehr beeindruckt, was du hier gerade so präsentiert hast und freue mich sehr, dass ihr beiden hier seid, echt, dankeschön.
Also ich muss sagen, ich habe manchmal auch, wenn euch irgendetwas aufregt, wenn zum Beispiel, mich hat mal eine Betreuerin versucht morgens zu wecken und in solchen Momenten werde ich auch sehr emotional, dass ich dann gerne mal rumschreie, eine Tür knalle.
Ja. Aber das darf ja auch sein, ist ja auch logisch, das ist ja, ich sag mal, das kennen wir ja auch, dass es Situationen gibt, wo man dann einfach nicht so gut zufrieden ist, ne? Das gibt's auch. Ja.
Und was ich nochmal so sagen kann, also wenn man, ich sag mal, ob man blind ist oder ob man taub ist oder ob man beides hat, also die Erschwerungen fangen eigentlich schon morgens beim Aufstehen an.
Glaube ich.
Du hast immer mit irgendwelchen Erschwerungen zu tun. Aber entweder nimmt man sie positiv, so wie ich das mache, oder man steckt jeden Tag den Kopf in den Sand. Da habe ich leider einen im Internat gehabt. Die war so negativ, die konnte einfach nicht mit Messer und Gabel essen und dann wollten Betreuer ihr das beim Mittagessen zeigen. Da hat sie rumgemeckert, dass sie das nicht beim Mittagessen möchten, weil ja alle Leute zugucken können. Aber dann habe ich mich gefragt, wann möchte man das denn mit ihr trainieren?
Ja, klar.
Ja, und da hätte ich einfach so gedacht, ja, ist doch egal, ob hier so viel rumgeschmiere ist, muss die Küche sauber machen, ich nicht.
Und das ist dieser Humor, ne?
Ja, ja.
Darum arbeite ich so gerne mit Anne zusammen, weil es fühlt sich nicht immer an wie Arbeit.
Ja, ja.
Wir lachen über Männerbekanntschaften, über verrücktes Zeug, über Sehende lachen wir auch ganz viel. Hier, guck mal, die haben es wieder nicht geschnallt. Also das funktioniert gut, Anne.
Sehr schön.
Ja.
Abschließend, wenn wir jetzt Hörerinnen oder Hörer haben, die sagen, Mensch, interessiert mich, bin ich vielleicht irgendwo auch betroffen oder da könnte es dazu kommen, dass wir irgendwie ein Kind kriegen. Wo kann man sich gut informieren? Habt ihr noch einen Tipp für eine Internetseite oder irgendwas? Oder einfach Mr. Google einfach da das mal eingeben und dann gibt es genug Informationen oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ist empfehlenswert, sich da mal zu melden?
Oh, da habe ich ein paar mehr Seiten.
Ja.
Also man kann sich auch gerne bei mir beraten lassen.
Ja.
Das mache ich sehr, sehr gerne und bekomme auch oft Anfragen, die genauso sind wie das, was du eben geschildert hast. Da einfach auch mal Vitus googeln oder meinen Namen.
Sag noch mal eben zwei Wörter, haben wir gar nicht jetzt besprochen, weil wir jetzt immer bei dem Thema waren, aber du bist ja zuständig bei Vitus für den Bereich gelingende Kommunikation.
Richtig.
Neben deiner Taubblindenassistenz eben ein weiterer großer Bereich, den du bedienst.
Genau.
Worum geht es da und wo kann man sich da melden? Das wäre nochmal eben wichtig, genau.
Ja, letztendlich geht es unter anderem um den Bereich Sehbeeinträchtigung. Dazu kommen dann noch alles an alternativen Kommunikationsarten, Mitteln, die man sich sonst so vorstellen kann. Zum Beispiel die Kommunikation mit Gebärden, die Kommunikation mit elektronischen Hilfsmitteln, sowas wie ein Talker, vielleicht sagt das jemandem was, oder sprechende Tasten. Die Kommunikation über Symbole. Und alles, was man sich da sonst noch an taktilen Kommunikationsarten vorstellen kann, das Lorman-Alphabet und so weiter und so fort.
Du kommst auch raus, glaube ich, machst auch Vorträge zu dieser Thematik. Also wenn es da mal Interesse gibt, wo sitzt du genau bürotechnisch oder wo kann man sich, wenn einfach über die Seite von Vitus und dann im Bereich gelingende Kommunikation eingeben, dann wird man sicherlich fündig.
Ganz genau.
Ja. Genau, können wir auch nochmal verlinken in unserer Story, wie man sagt, ne?
Ja. Gerne, ja.
Anne?
Also ich kann als Tipp mitgeben, wenn man speziell was zu Sehbehinderung und Blindheit wissen möchte. Man kann immer den DBSV anschreiben, das ist der Deutsche Sehbehinderten- und Hilfsmittelverband.
DBSV?
Ja.
Ja.
Dann kann man aber auch gerne auf mich zukommen. Also ich werde jetzt mal meine Adresse verraten. Das ist die Nelandstraße 60.
Ja, machen wir vielleicht besser so, Anne, dass wir das auch in unsere Story mit reinpacken, ne? Weil viele Leute schaffen das dann nicht jetzt zum Kuli zu greifen. Deswegen, die gucken dann vielleicht nachher nochmal ins Internet und können es dann da sehen. Dann würden wir es da nochmal eben veröffentlichen.
Wir können auch gerne meine Handynummer da veröffentlichen.
Ja, genau, das können wir gerne machen. Dann stellen wir den Kontakt nämlich her. Das ist, glaube ich, ganz gut.
Auf mich kann man immer zukommen, auch wenn man irgendeine Frage hat. Wie erlerne ich vielleicht meinen Humor?
Sehr schön. Ja, sehr gut.
Also ich bin da gerne, stehe da gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Sehr schön. Das ist toll, dass es so Leute gibt wie dich, die dann auch voranschreiten und trotz der Lage, die vielleicht manchmal nicht so toll ist, damit positiv umgehen und nach vorne schauen. Das ist wichtig.
Ja.
Da können wir eine Menge von lernen. Jetzt sind wir leider schon am Ende unserer kleinen Sendung. So schnell geht das, genau. Aber ich möchte euch nochmal fragen, habt ihr für unsere Hörer, möchten wir am Ende nämlich nochmal eben darauf hinweisen, irgendeine Buchempfehlung oder ein Lieblingskünstler, wo ihr so sagt, oder ein Film, wo ihr sagt, das lohnt sich da mal reinzugucken, das beeindruckt mich und legt doch mal euer Handy weg und gönnt euch mal ein bisschen Zeit mit einem guten Buch oder einem schönen Film oder einer tollen CD. Vielleicht fangen wir mal mit dir an, Julia, weil du schon so nickst.
Ja. Ich freue mich echt.
Ja.
Jan Frodeno, seine Biografie, eine Frage der Leidenschaft.
Jan Frodeno, ah,
genau.
Okay. Ja.
Ein Triathlet,
ja.
Der seinen Weg zu seinen Erfolgen beschreibt, mhm. Mit Riesenerfolgen, mit weniger großen Erfolgen, mit Niederschlägen. Und ich habe das Buch gelesen in der Zeit, als ich krank war und selber immer sehr, sehr sportlich war und das damals dann nicht mehr machen konnte.
Mhm.
Und das hat mich motiviert, weiterzumachen.
Sehr gut. Verlinken wir auf jeden Fall. Anne, fällt dir da was ein?
Ja.
Ja.
Mir fällt, der heißt Mr. Blind Life und der ist auf YouTube zu finden.
Ja.
Als ich mal im tiefen Loch saß, habe ich gedacht, boah, der kann ja doch ganz schön viel selbstständig machen.
Den können wir auf jeden Fall verlinken. Das ist ein YouTuber.
Das ist ein YouTuber, genau.
Ah, okay. Das heißt, nachdenkliches oder auch was zum Lachen. Beides.
Ja, genau.
Sehr gerne.
Ich habe eigentlich ein Buch mitgebracht. Da
ja.
steht auch drauf, wie das heißt.
Ja.
Vielleicht mag Julia das mal kurz vorlesen.
Ja, einen Moment, müssen wir mal eben holen. Hier, das Körbchen ist natürlich an der Seite.
Natürlich. Also, dann hatte ich auch noch eine CD, wo so ein bisschen erklärt wird. Das heißt, wir verstehen uns blind.
Ah ja.
Sehr irgendwo schön. Müsste ich diese CD ja noch haben, ja. wenn die mal irgendwie jemand ausleihen möchte.
Gerne. Und Julia hat das Buch mittlerweile im Anschlag.
Ja, ich habe das Buch in der Hand und das heißt Probier's mal mit, 66 Tipps für Menschen mit Sehbeeinträchtigung.
Sehr schön.
Da hat sich meine Chefin ein bisschen drum gekümmert, weil sie auch immer sehr engagiert ist und schaut, wie kann der Alltag weitergehen.
Das wollen wir gerne veröffentlichen. Danke für eure Tipps. Und zum Schluss habe ich jetzt eine ganz besondere Aufgabe. Und zwar haben wir ja hier im Meppener Stadtverkehr oder in Haaren und Lingen. Und überall fahren so wunderbare Busse.
Was steht denn da jetzt drauf?
Ja, da steht jetzt irgendwelche Werbung von der Freilichtbühne oder von Firmen hier aus der Region. Aber ihr beiden habt jetzt die exklusive Möglichkeit, dass ihr so einen Platz hinten an dem Bus buchen könnt und einen Aufruf starten könnt für die Bevölkerung. Was würdet ihr da drauf schreiben? Anna, hättest du eine Idee?
Ich überlege noch mal einen Moment.
Ja, Julia, hast du eine Idee? Gar nicht so einfach, ne? Richtig philosophisch hier zum Schluss.
Voll.
Kommunikation bedeutet auch zuhören, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht.
Oh. Meine Güte, da muss man, wenn man dahinter fährt, mit dem Auto richtig überlegen.
Ja.
Wiederhol
auch noch was einfallen.
Und noch auf den Verkehr aufpassen.
Ja, wiederhol noch einmal bitte.
Kommunikation bedeutet auch zuhören, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht.
Meine Güte. Und Anna hat einen eigenen Wunsch und das heißt?
Unterstütze alle Menschen mit irgendeiner Art an Behinderung.
Das ist auch ein sehr guter Aufruf. Sehr schön. Unterstütze alle Menschen, egal mit welcher Art von Behinderung. Das ist ein toller Aufruf und das wollen wir mal so stehen lassen.
Und besonders mit Blindheit würde ich dann
in Klammern
hinterschreiben.
Natürlich.
Besonders mit Blindheit.
Natürlich. Das wäre auch komisch, wenn das jetzt nicht so sein würde.
Ja.
Ne? wir sind am Ende unserer kleinen Sendung. Frage ich euch zum Schluss, hat es euch ein bisschen gefallen, Anne?
Sehr, sehr.
Ich bin
traurig, dass es zu Ende ist.
Ja, man sieht sich ja immer öfter im Leben. Das heißt, vielleicht kommen wir noch zu einem anderen Thema nochmal wieder zusammen hier.
Ich hoffe es.
Ja, genau. Julia, hat es ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, total. Ich fand es richtig spannend. Und ich bin
auch.
Jetzt mittlerweile nur noch bei einer 5.
Ja, sehr gut. Guck, das wollte ich nämlich fragen jetzt abschließend, ob sie die Nervosität...
Ich bin nur noch bei einer 2 bis 3.
Ja, das ist ja sehr gut. Also insofern haben wir es geschafft, euch ein bisschen runterzubringen. Ja, und in der Tat kommt man gar nicht dahinter, ne? Wie schnell so eine Stunde dann vorbei ist, weil man so schnell ins Plaudern kommt. Und ich danke euch herzlich. Wir wollen hoffen, dass das möglichst viele Leute hören. Ja, und macht Werbung dafür, Anne, auch du in deinen Freundeskreisen.
Natürlich, ich mache sau viel Werbung dafür.
Ja, das muss jetzt nach Soest und nach Hannover geschickt werden. Und in die Kreise.
Und nach Köln und nach Dortmund und überall hin.
Sehr schön. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir uns vielleicht irgendwann nochmal wiedersehen. Also vielen Dank euch beiden. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Das wird dann der 15. Juni sein. Dann auch wieder mit einem interessanten Gesprächsgast. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, dass ihr wart. Und macht's gut.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.